Guten Morgen, guten Abend. Also, ich muss es gestehen, es ist etwas gewöhnungsbedürftig in der Gemeinde. Jesus über Sex. Hat Jesus überhaupt etwas über Sex gesagt? Finden wir das in der Bibel? Stimmt schon, dass Jesus viel mehr über Geld und Macht gelehrt hatte als über Sex. Aber darüber hat er nicht ganz geschwiegen. Es fällt uns vielleicht nicht unbedingt auf beim Bibellesen, was Jesus über Sex gesagt hat. Ein Grund dafür ist, dass er andere Begriffe damals gebraucht hatte, als die Begriffe, die wir heute benutzen. Also ich werde darauf zurückkommen im Laufe dieses Vortrags. Und zum Teil denke ich mir, liegt daran, dass in der Gesellschaft, in der Jesus gelebt hat, in Palästina vor 2000 Jahren, sie lebten nicht in so einer, sage ich mal, also sex-saturierten Gesellschaft, wie es bei uns ist heute in der westlichen Welt. Wir müssen uns versuchen, das vorzustellen. Damals, als Jesus auf der Erde gelebt hatte, da gab es kein Internet, keine Internetpornografie. Es gab nicht einmal Fernseher, geschweige denn Kino. Es gab keine Frauenunterwäsche-Werbeplakaten auf der Straße. Es gab nicht diese Plakaten, ich habe sie jetzt in Chemnitz erlebt. Wie heißt das wieder? Dating ist schwul. Küssen ist schwul. Es gab keine Plakaten damals. Es gab keine Fotografie. Das hat alles nicht existiert. Da heißt das, dass die Menschen damals nicht an Sex interessiert waren? Ja, kann ich denken, wie wir es Schweizerdeutsch sagen. Natürlich, wir Menschen, unsere Natur hat sich nicht geändert in den letzten 2000 Jahren. Also die gleichen Triebkräfte, Begierden hatten die Menschen damals wie heute. Also Sex war damals wie heute ein Thema. Nur, es war nicht so in your face, also öffentlich, überall. Meine Frauen sind nicht herumgelaufen damals mit Hotpants und Crop Tops. Und Männer auch nicht mit Boxershorts und oben ohne. Das war nicht so in Palästina, unter den Juden. Interessant, damals in anderen Regionen, in der hellenistischen, römischen Welt, das war ein anderer Paar Schuhe. Aber dort, wo Jesus gelebt hat, in Palästina, eben diese übersexualisierte Gesellschaft hat es nicht gegeben. Aber eben die sexuelle Lust und die Versuchung, denen wir alle Menschen ausgesetzt sind, das hat es gegeben, bestimmt. Und die Menschen haben schon Themen, die mit Sexualität zu tun haben. Sie hatten ihr Themen. Die sind vielleicht anders als unsere Themen heute. Aber es gibt eine Begebenheit, das wird uns überliefert in den Evangelien, wo die Lehrer, die Pharisäer, das war eine religiöse Lehrgruppe damals, die kamen zu Jesus mit einer Frage, die mit Sexualität zu tun hatten. Und das lesen wir im Matthäus-Evangelium, im 19. Kapitel. Eigentlich, so wie wir gestern Abend gesehen haben, vor Pilatus und auch vorletzten Abend mit dem Steuergeld, diese Pharisäer, die kamen immer wieder zu Jesus, um ihn zu versuchen, um ihn zu fangen. Die wollten ihn in eine Falle hineinbringen, damit er schlecht dasteht vor dem Volk. Das ist die gleiche Beweggrund dieser Pharisäer in dieser Begebenheit in Matthäus Kapitel 19. Und die Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen: ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen. Also das war damals die kontroverse, heiß diskutierte Frage. Es ging den Menschen in der Gesellschaft um Scheidungsrecht. Also damals wurde diese Frage so intensiv und emotional debattiert, wie heute bei uns über Gender gesprochen wird und diskutiert wird. Und sie hofften, diese Pharisäern, sie haben darauf gezielt, Jesus in diese kontroverse Frage hineinzuziehen, damit er sich die Finger daran brennt. Weil je nachdem, was Jesus antwortet, aus welchen Gründen ein Mann hat, seine Frau zu entlassen, ja, dann wird Jesus sich entfremden bei einem gewissen Anteil der Gesellschaft, weil die Meinung über diese Frage war sehr gespalten. Und so, sie kommen zu Jesus und sie wollen einen Teil der Bevölkerung gegenüber Jesus aufbringen. So, was sagt Jesus zu dieser Frage? Vers 4. Er aber antwortete und sprach: Habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf? Und sprach: Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und es werden die zwei ein Fleisch sein, so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das ist ein bemerkenswerte Antwort. Also die Pharisäer, sie waren nicht nur die Lehrer der damaligen Zeit, also Volkslehrer, sie erfüllten die gleiche Aufgabe wie heute die Meinungsmacher, also die Journalisten, die Influencer im Internet. Also das haben die Pharisäer damals in dieser Gesellschaft gemacht. Und sie diskutierten heftig darüber, ja, was sind die zulässigen Gründe für einen Mann, seine Frau loszuwerden. Und Jesus, was er hier sagt, also sinngemäß, Jesus sagt, ihr verliert ihr euch in Details. Also vor lauter Bäumen seht ihr den Wald nicht mehr. Das ist, was Jesus ihnen hier sagt. Also er sagt, es soll überhaupt keine Scheidung geben. So, sie diskutieren hoch und tief und lichterloh über, ja, welche Gründe? Und das haben alle in Bahnen gezogen. Und Jesus sagt, wow, Moment, zurück zum Anfang. Wieso diskutiert ihr über Scheidungsgründe? Es soll keine Scheidung geben. Das ist, was Gott will. Punkt. Ja, die Pharisäer, die sagen, Moment mal, wir kennen unsere Bibel. Sie sagen in Vers 7, sie sagen zu ihm, zu Jesus, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Das steht schon, das steht in der Bibel, im 5. Buch Mose, Kapitel 24. Dort wird gesetzlich geregelt, warum und wie ein Mann seine Frau einen Scheidungsbrief geben sollten. Das steht tatsächlich geschrieben. Aber Jesus erklärt ihnen, dass das von Anfang an nicht so gewesen ist. Das ist, was Jesus darauf sagt. Jesus spricht zu ihnen: Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Merkt ihr den Unterschied? Diese Lehrer, die fragen Jesu, ja, warum denn hat Mose geboten? Also quasi, Mose hat uns geboten, unsere Frauen wegzuschicken. So haben sie das ausgelegt. Und Jesus, er sagt nicht gebieten, er sagt gestattet. Er hat es zugelassen. Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Sie, diese Verfahrung mit dem Scheidungsbrief, das entsprach Gottes Ideal nicht. Das war nicht seinen Willen. Es war lediglich ein gesetzliches Zugeständnis zum Schutz der Frauen. Und die Männer, sie in dieser heißen Diskussion über Scheidungsrecht, sie haben es so empfunden, dass das ist selbstverständlich, das steht uns zu, das ist unser Recht. Wenn die Frau mir nicht mehr passt, dann soll sie laufen. Und Gott zeigt uns einfach, wie wir das regeln. Aber hier, Jesus klärt den Männern auf, das Problem liegt nicht mit euren Frauen. Nicht bei euren Frauen und nicht mit ihren Mängeln. Das Problem liegt bei euch, ihr Männer. Es ist euer Herzenshärtigkeit. Also erinnert euch an das Schwert. Gestern Abend das Schwert, das Wort Gottes, das Schwert, das trennt die guten Gedanken von den bösen Gedanken und alles offenlegt, geht zum Kern der Sache. Das ist, was Jesus tut. Hier ist das Schwert aus dem Mund Jesu. Er dringt in den Kern des Menschen ein, zum Hauptproblem, Herzenshärtigkeit. Jesus gibt ihnen kurz und bündig Gottes Antwort auf ihre Frage. Vers 9. Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Unzucht, und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch. Jesus lehrt, dass es nur einen Grund gibt, eine Ehe zu scheiden. Und hier redet er zu den Männern, wenn die Ehefrau untreu wird, sich einen Seitensprung erlaubt, fremd geht, dann hat sie die Ehe gebrochen. Aber aus irgendeinem Grund, dass ein Mann einfach seine Frau wegschicken will, Jesus sagt, dann begehst du Ehebruch. Und vielleicht können wir das nicht empfinden, wie die gläubigen, frommen Juden das damals gehört haben müssen. Ich, ein Ehebrecher! Ich meine, Ehebruch, das gehört zu den Top 10, oder? Die 10 Geboten Mose. Du sollst Ehe nicht brechen. Und jetzt sagt Jesus zu diesem hoch angesehenen Lehrer in der Gesellschaft, ihr seid Ehebrecher. Das war harte Tobak für diesen Menschen, diese Männer da. Also was sagt denn Jesus über Sex? Was können wir aus dieser Begebenheit lernen über Jesus Gesinnung oder Meinung zu Sexualität, zu Sex. Ich denke, zuerst müssen wir ein paar grundsätzliche Dinge hier erkennen. Erstens, was Jesus gesagt hatte, das war für seine Zeit, das war radikal. Also wie diese Männer Jesus gehört haben, das war unerhört, das war radikal. Also manchmal, ich höre von Menschen, dass ja, das, was in der Bibel steht, gerade zu diesem Thema, Gender, Sexualität, ich höre oft den Einwand, ja, das war einfach die damalige Zeit, das, was Jesus und die Aposteln gelehrt haben, das ist kulturell beeinflusst, so haben die Menschen damals gedacht und gelebt. Ja, also bitteschön. Was Jesus hier sagt zu den damaligen Menschen, das war radikal. Das war revolutionär. Niemand. Die haben natürlich hin und her gestritten untereinander, aus welchem Grund kann man sich scheiden lassen. Aber niemand hat gedacht, oh, scheiden lassen kommt gar nicht in Frage. Und das ist, was Jesus gelehrt hat. Also Jesus hat sich an die damalige Kultur nicht angepasst. Das war radikal, was er sagte. Und so ist es heute. Was Jesus gesagt hat, hat auch heute Gültigkeit. Vielleicht nicht zu dieser Frage. Oder doch. Heute in unserer Gesellschaft heiraten, scheiden, wieder heiraten. Ja, der Staat erlaubt das. Die Gesetzlage ist klar. Jeder kann machen, wie er will. Wenn wir bei Jesus bleiben und sagen, Scheidung soll man gar nicht machen. Das ist auch radikal heute. Zweite Dinge, die wir nicht übersehen sollten. Was Jesus gelehrt hat, war gar nicht neu. Wir sollen nicht meinen, dass Jesus progressiv war für die damalige Zeit und dass er vor seiner Zeit war, ein Vordenker. Was hat Jesus gesagt? Was hat Jesus mit diesen Lehren gemacht? Er hat gesagt, habt ihr nicht gelesen? Kennt ihr die Bibel nicht? Am Anfang, also Jesus nimmt den Menschen zurück in der Vergangenheit, zum Anfang, wie Gott es von Anfang an gedacht und gemeint hatte. Jesus ist nicht progressiv, Jesus ist konservativ, wenn man so will. Konservativ im Sinne von das Bewahren, was von Anfang an gesagt worden ist, was Gottes Wille ist. Also Jesus sagt, gehen wir zurück, back to the basics, fangen wir wieder an. Was hat Gott am Anfang gesagt? Und das tut Jesus. Er nimmt diesen Menschen, die ihn verfangen wollen, zurück zu 1. Mose, zum ersten Kapitel im ersten Buch der Bibel. 1. Mose 1, 27. Habt ihr nicht gelesen? Habt ihr nicht dies gelesen? Dass der, welcher die Menschen schuf, sie von Anfang an aus männlich und weiblich geschaffen hat. So war es. So steht es geschrieben. Natürlich haben die Menschen damals das gelesen. Die Frage ist, haben sie es geglaubt? Glauben wir das? Das ist auch etwas, was ich manchmal höre. Ja, die Schöpfungsbericht, das ist nicht wahr, das ist eine Geschichte. Jesus hielt es für wahr. Der Sohn Gottes berief sich auf diese Geschichte. Er baut sein Lehre auf diese Geschichte auf. Das ist wichtig. Jesus aus diesem Satz des Schöpfungsberichts, er baut seine Lehre über die Sexualität darauf. Ich meine, das ist, was Sexualität ist. Gerade in diesem Satz, dass Gott Menschen in zwei Ausgaben geschaffen hat. Als männlich und weiblich. Das hätte Gott nicht machen müssen. Aber hat er gemacht. Das ist, was Sexualität, das ist Sexualität. Zwei Typen von Menschen. Anatomisch verschieden, auch seelisch verschieden. Warum hat Gott das gemacht? Damit diese zwei Typen von Menschen sich zusammenkommen und eine Einheit bilden, einander ergänzen, zueinander gezogen fühlen. Das nächste in diesem Zusammenhang, was wir lesen, das hat Jesus auch gesagt, im nächsten Kapitel, Vers 24. Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und es werden die zwei ein Fleisch sein. Deswegen hat Gott Sex geschaffen, um diese Beziehung zu ermöglichen. Dass zwei, dass ein weiblicher Mensch und ein männlicher Mensch sich zueinander finden und eins werden. Das ist eine exklusive Verbindung und eine permanente Beziehung. Das ist die Definition von Ehe. Und das ist der Rahmen, das Gott gegeben hat, dass der Sex praktiziert wird. So, Jesus lehrt so zusammengefasst, dass dass der Sex ausschließlich in diesen Einfleisch-Ehebeziehung-Rahmen stattfinden soll. Und ja, manchmal, ich höre auch die Behauptung, Jesus hat gar nichts für oder gegen vorehelichen Sex oder außerehelichen Sex oder homosexuellen Sex. Darüber hat Jesus gar nicht geredet. Ja, es stimmt schon, Jesus hat diese Begriffe nicht gebraucht. Er hat nicht von Homosexualität geschrieben oder vor oder außerehelichen Sex. Diese Worte hat er nicht in den Mund genommen. Aber das liegt nur daran, weil die Menschen damals diese Begriffe nicht hatten. Mindestens homosexuelle Sex war nicht ein Begriff damals. Das ist erst im 18. Jahrhundert in Europa entstanden, diese Art zu reden. Jesus redete in den Begriffen der damaligen Zeit, aus seiner Kultur. Und der Begriff, den Jesus verwendete, ist dieser. Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Porneia, das ist der griechische Begriff, der im Text steht, und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Jesus hat diesen Begriff nicht nur hier öfters in den Evangelien gebraucht. Er hat von Porneia geredet. Ja, was ist Porneia? Ja, es wird in Deutsch übersetzt, hauptsächlich mit Unzucht oder Hurerei, Sexualimmorality, ja, das ist eher Englisch, Sexual Immorality. Was ist das? Das ist die Wichtigkeit von Begriffen. Welchen Inhalt geben wir einem Begriff, sonst reden wir aneinander vorbei. Was ist Unzucht? Ich habe gelesen, dass im Schweizer Zivilgesetzbuch der Begriff Unzucht wurde im 1990 oder so gestrichen. Das heißt, Unzucht ist kein rechtliches Begriff mehr in der Schweiz. So, was ist Unzucht? Na, jeder kann Unzucht definieren, wie er will eigentlich. So, ja. Wichtig, wenn wir Jesus verstehen will, ist, was hat Jesus darunter verstanden? Wenn Jesus von Unzucht geredet hat, was hat er gemeint? Und er hat natürlich geredet aus der alttestamentlichen Schriften. Und da wird im 3. Buch Mose, 5. Buch Mose, da wird so fast wie ein Gesetzkodex erklärt, was Unzucht ist. Und ganz einfach zusammenfassend beschrieben, Unzucht ist jede sexuelle Behandlung außerhalb einer Ehe. Der Begriff Porneia beinhaltet vorehelichen Sex, außerehelichen Sex, homosexuellen Sex, Sex mit nahen Verwandten, Sex mit Tieren. Das ist alles Unzucht, Porneia. Und Jesus nennt diesen Begriff Unzucht Sünde. Was Gott entehrt, was Gott nicht will, was wir Menschen nicht verüben sollten. Ja, so ist es eigentlich einfach, was Jesus über Sex sagte, zusammenzufassen. Ja. Gott hat uns Menschen als sexuelle Wesen geschaffen. Das heißt, Sexualität ist nicht etwas Niederträchtiges, etwas Weltliches, Schändliches, Schmutziges. Nein. Gott hat uns als sexuelle Wesen geschaffen und er hat uns so geschaffen, damit ein Mann und eine Frau eine permanente, exklusive Beziehung eingeht, ein Fleisch werden, eine Einheit werden, Kinder auf die Welt bringen, Familie zusammenhalten. Der Sex gehört in der Ehe. Das ist nicht schwierig, das ist nicht kompliziert, das ist ganz einfach zu begreifen, vielleicht nicht so einfach daran zu halten. Warum? Die Herzenshärtigkeit. Der sexuelle Trieb ist eine starke Kraft, muss ich euch wohl nicht sagen, das wisst ihr. Und in der Gesellschaft, in der wir uns befinden, wo Versuchungen überall sind, und wir sind dazu ermutigt, so gefördert, es ist schwierig. Es wird überall suggeriert, dass, ja, dass Sex ist das Nonplusultra. Also wenn du glücklich sein willst, wenn du ein erfülltes Leben haben willst, ja, ohne Sex geht das nicht. Gott redet anders. Jesus hat anders geredet. Die Apostel. Paulus hat gesagt, ich wünsche, alle hätten die Gabe, die ich habe, ehelos zu sein. Er hat nicht gesagt, das ist besser, ehelos zu bleiben. Oder nein, er hat nicht gesagt, er soll ehelos bleiben. Aber es hat seine Vorteile. Aber die Welt, in der wir leben, sieht das ganz anders. Und was Jesus als Pornäe erklärt, das wird in unserer Gesellschaft heute als normal angesehen. Und sogar jeder hat ein Recht darauf. Und es ist nicht gesund, wenn man das nicht vertreibt. Aber das ist nicht Gottes Wille. Wir müssen erkennen, dass Gottes Wille ist in unserer Welt nicht mehr heilig, wenn es je geheilig gewesen war. Was ist bei uns heilig in der Gesellschaft? Selbstbestimmung. Das ist heilig. Das wird angestrebt. Jeder soll selbst bestimmen. Jeder soll das werden, was er will. Und dass Gott der Mensch als Mann und Frau geschaffen hat, das soll auch nicht mehr gelten. Also neuerdings in den letzten 2 Jahrzehnten, sexuelle Selbstbestimmung ist auch sehr in, wenn ich das so sagen darf. Ich habe gelesen, mittlerweile gibt es etwa 60 verschiedene Gendertypen zum Auswahl. Und ich nehme an, es ist hier in Deutschland ähnlich wie in der Schweiz. In manchen Schulen, je nach Lehrkraft, werden kleine Kinder ermutigt werden, bestimme deine Sexualität. Es liegt dir frei. Es steht dir zur Wahl. Eben, Selbstbestimmung ist heilig. Du kannst das sein, was du willst. Und das wird jetzt als normal propagiert. Ich bin der Meinung, es kommt eine große, große Verwirrung auf uns zu. Und das wird sehr viel seelischen Schaden anrichten. So, was würde Jesus heute sagen? Ich denke, er würde heute wie damals etwas Radikales sagen. Was heute in unserer Zeit als radikal empfunden wird. Aber nicht etwas Neues. Das würde Jesus uns sagen. Das gilt noch. Habt ihr nicht gelesen, dass am Anfang der Schöpfer die Menschen als männlich und weiblich schuf? Und deshalb werden sie Mutter und Vater verlassen. Der Mann wird sich mit seiner Frau verbinden und die beiden werden eins werden. Das ist, was Jesus uns heute sagt. Das ist Gottes Ideal. Und die Welt entfernt sich immer mehr und mehr davon. Wir sind Versuchungen ausgesetzt. Weil diese Regungen haben wir. Und wenn wir Gottes Rahmen verlassen, dann sind wir wie ein gefundenes Fressen für die Wölfe in dieser Welt. Für Satan und seinen Diener. So. Kann Jesus uns helfen? Was würde Jesus uns raten? Es gibt eine Begebenheit im Johannesevangelium. Kapitel 8 wird davon berichtet. Ich fasse das schnell zusammen. Dort sollte Jesus ein sexuelles Vergehen urteilen. Und wieder einmal waren es die Pharisäer, die kommen zu Jesus, die wollen ihn fangen, in eine Falle hineinführen. Aber diesmal ging es nicht um eine theoretische, theologische Diskussion, es ging dieses Mal um einen echten Fall, einen akuten, echten Fall. Ein Mann und eine Frau, die nicht verheiratet waren, sind in flagranti ertappt worden, ganz frisch, akut. Und die Pharisäer bringen den Mann, bringen die Frau vor Jesus, warum sie den Mann nicht gebraucht haben, steht nicht geschrieben. Ich kann mir vorstellen, es hat wieder mit diesen Herzenshärtigkeit der Männer, die meinen, ja, wir Männer können uns einiges erlauben, die Frauen weniger, das Problem. Sie bringen eben diese Frau, die in Ehebruch ertappt worden, vor Jesus und sie fragen Jesus, was soll mit ihr geschehen? Mose hat geschrieben, Ehebrecher sollen gesteinigt werden. Und das stimmt. Steht geschrieben im Gesetz Mose. Jesus weiß das auch. So Jesus sagt, ja, wer ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Ganz clever, Jesus. Er ist der Sohn Gottes. Er sieht in den Herzen der Menschen. Natürlich mit dieser Einleitung zur Steinigung fühlt sich niemand berechtigt, diesen ersten Stein zu werfen. Keiner. Aber wer hätte den ersten Stein werfen können? Ja, Jesus. Er hätte diese Einschränkung erfüllt. Er war ohne Sünde. Aber Jesus hat keinen Stein auf diese Frau geworfen, sondern hat ganz einfach Folgendes gesagt. Er sagte zu dieser Frau, geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Er hat zu dieser Frau nicht gesagt, wer bin ich zu urteilen? Er hat auch nicht gesagt, ja, ja, easy, also jeder macht das verständlich, so ist die Welt geworden. Er hat das nicht gebilligt. Er hat es Sünde genannt. Aber er hat ihr gesagt, mach das nicht mehr. Kehr um. Ändere dein Lebensstil. Einfach gesagt, oder? Schon richtig, was Jesus sagt. Aber schwierig zu tun. Aber wir sehen, wie Jesus mit uns Menschen umgeht. Wie gestern Abend. Wahrheit und Liebe. Sein Urteil stimmt. Sie hat gesündigt. Das ist wahr. Aber er begnadigt sie. Er verurteilt sie nicht. Er gibt ihr eine zweite Chance. Hör auf damit. Wahrheit und Gnade. Das ist unser Herr. Das ist, was wir in Jesus haben. Kann man aufhören zu sündigen? Schon schwierig. Also das wissen wir alle. Jetzt kommen wir zur Praxis, Aktualität. Würde Jesus aber etwas von ihr oder etwas von uns verlangen, was nicht möglich wäre? Das denke ich auch nicht. Ja, die Frage ist, wie schaffen wir das? Ja, ich komme zum Schluss mit noch einer letzten Begebenheit. Bei Jesus, wieder Jesus und eine Frau. Jesus war unterwegs nach Samarien und wir lesen davon in Johannes Kapitel 4. Dort trifft Jesus bei einem Brunnen eine Samariterin und beginnt mit ihr zu reden. Und beeindruckt diese Frau, verunsichert die Frau, weil damals war das schlechte Sitte, dass fremde Männer mit unbekannten Frauen reden würden. Und geschweige denn, dass er ein Jude war und sie ein Samariter, da gab es kulturelle Dissonanz dazwischen. Die Frau ist baff, dass dieser Jude mit ihr reden will. Und im Lauf dieser Diskussion bittet Jesus diese Frau, dass sie ihm Wasser aus dem Brunnen holt. Sie hatte das Schöpfgerät, das war Jesus in dem Moment nicht möglich, also ohne Wunder. Und die Frau ist dann erstaunt und beginnt ihm zu fragen, warum er überhaupt mit ihr redet. Und dann sagt Jesus zu der Frau Folgendes. Also jeden, der von diesem Wasser aus diesem Brunnen trinkt, der wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich geben wird, denn wird nicht dürsten in Ewigkeit. Und dieses Angebot hat die Frau interessiert. Also nicht jeden Tag mit Mittag zu Brunnen kommen und Wasser zu holen, also nie wieder Durst zu haben. Jesus sagt zu Jesus, gib mir dieses Wasser. Und dann sagt Jesus etwas völlig Unerwartetes. Jesus sagt zu der Frau, geh hin, hole deinen Ehemann und komm zurück. Und die Frau sagt zu Jesus, ich habe keinen Ehemann. Woraufhin Jesus zu der Frau sagt, das weiß ich. Ich weiß auch, dass du schon 5 Ehemänner gehabt hast. Und der Mann, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Ehemann. Die Frau wird vom Sockel gehauen. Jesus weiß alles über sie. Woher das dann? Also sie ist so überrascht, dass sie alles liegen lässt. Sie rennt zurück ins Dorf und sie holt ihren momentanen Lebensabschnittpartner. Und nicht nur ihn, sie holt den ganzen Dorf zusammen und sagt, kommt und lernt diesen Mann kennen, der alles über mich weiß. Er ist ein Prophet, vielleicht sogar der Messias. Ja? Wir müssen diese Geschichte nicht weiter verfolgen. Ich frage mich, warum hat Jesus das gemacht? Warum hat Jesus schlagartig das Thema vom Wasser zu ihrem Sex-Life gewechselt? Ich glaube, es liegt daran, Jesus wusste, was diese Frau wirklich brauchte. Und das ist es. Jesus weiß, was wir alle brauchen. Jesus weiß, was uns helfen kann. Und er bietet das an. Er nennt das lebendiges Wasser. Aber das ist nicht Wasser. Es ist eine Metapher für den Heiligen Geist. Das ist, was Jesus, der Sohn Gottes, dieser Frau angeboten hat. Das ist, was Jesus heute noch, auch in Chemnitz, uns alle Menschen anbietet. Den Heiligen Geist Gottes. Und was der Heilige Geist tut, ist ähnlich wie das Mann und Frau eins werden, zu einem Fleisch, zu einer sehr innigen Beziehung. Der Heilige Geist Gottes verbindet Menschen mit unserem Schöpfer Gott. Es ist eine geistliche Beziehung. Also manche Leute, der Heilige Geist ist Gott und er kann Wunder und Zeichen tun. Aber wir wollen nicht auf diesen Wundern und Zeichen konzentrieren und süchtig werden nach Wundern und Zeichen. Das ist nicht die Hauptaufgabe vom Gottes Heiligen Geist. Die Hauptaufgabe ist, dass wir verbunden werden mit unserem Vater im Himmel. Dass wir unsere Gesinnung und Empfinden ändern lassen. Dass dieses verhärtetes Herz aufgeweicht wird, damit wir uns etwas sagen lassen, wenn Gott zu uns spricht. Und dass wir nicht sagen, nein, ich sehe das anders, sondern Herr, hilf mir. Ich will mit dir gehen. Das ist, was Jesus uns bietet. Nur so haben wir eine Chance, vor der Versuchung der Sünde Nein zu sagen. Sieh, es kommt jetzt hier alles zusammen. Geld, Macht, Sex, das sind Dinge, die uns bewegen, die uns ansprechen. Und wir meinen, wenn ich mehr Geld habe, wenn ich mehr Macht habe, wenn ich mehr Sex habe, dann geht es mir gut. Dann bin ich erfüllt. Das ist eine Lüge. Man wird einfach übersättigt von diesen Dingen. Und am Schluss ist man leer und einsam. Also als ich mir diesen Gedanken vorbereitet habe, es kam mir plötzlich in den Sinn eine Szene aus einem Film, das ich vor Jahren gesehen habe. Kennt ihr den Film The Castaway? Auf Deutsch Der Verschollene. Der Verschollene mit Tom Hanks. Ja, es gibt diese Szene, er driftet einfach auf einen Floß, mitten im, was war das, Indische Ozean. Er ist am Sterben, er ist am Verdürsten. Aber das Ironische dabei, er ist umgeben von Wasser. Wasser, so weit das Auge reicht, in alle Himmelsrichtungen. Der Mann ist umgeben von Wasser und ist am Verdürsten. Und das ist, was Jesus sagt. Wir wollen Sex, wir wollen Macht, wir wollen Geld. Wir meinen, die werden uns erfüllen und erlösen. Und wir werden dabei verdürsten und einsam sein. Wir suchen das, was uns erfüllt, im falschen Ort, wenn wir beim Geld, Macht und Sex das suchen. Was wir brauchen, ist die Beziehung zu Gott, zurück zu unserem Schöpfer. Deswegen ist Gott Mensch geworden, in Jesus Christus. Deswegen sollen wir hören, was er sagt. Und wenn er uns Dinge anbietet, wie eine Beziehung mit Gott, die sollen wir in Anspruch nehmen. Das ist, was Jesus zu dieser Frau gesagt hatte. Und das ist, was er zu uns sagt. Ich bin ein bisschen mehr voraus jetzt. Ja, wo kriegen wir dieses lebendige Wasser? Ja, nur von Jesus. Und das hat auch mit einem Sprung im Wasser zu tun. Also Jesus sagt, kehr um, komm zu mir. Er hat dafür diese Taufe gegeben, wo wir uns ins Wasser eintauchen lassen. Er vergibt uns unsere Sünden, wäscht uns rein, wir stehen auf und haben den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Das sind geistliche Dinge vom Himmel her, die wir nicht erklären können. Entweder glauben wir das oder nicht. Aber so hat Gott geredet. Lasst euch taufen in meinen Sohn Jesus und dann gebe ich euch den Geist, Geist der Sohnschaft oder Kindschaft und dann sind wir wieder eins mit Gott. Und dann lernen wir von Jesus, wie ein Mensch in Gottes Bild geschaffen sein sollte. Wir müssen uns ändern lassen, indem wir auf Jesus hören. Und dafür hat Jesus auch eine Gemeinde gegeben, weil wir sind alle in seiner Gemeinde sind auf diesem Weg, aber wir sind verschieden weit auf diesem Weg. Und wir sind da, um einander zu unterstützen im Kampf gegen die Sünde, damit wir die Versuchung nicht immer erliegen. Und wenn wir sie erliegen, ja, Gott sagt, er vergibt uns, wenn wir umkehren. Das glauben wir, aber ist es hilfreich, wenn wir das auch erleben von unseren Brüdern und Schwestern, dass auch sie uns vergeben und aufnehmen, wenn wir fallen. Das brauchen wir, um gestärkt zu werden, diesen Weg mit Jesus zu gehen. Weil er will uns zum Himmel führen, in den ewigen Zelten, wie am ersten Abend. Das ist unsere Bestimmung. Dazu hat Gott uns geschaffen, in seinem Bilde, damit wir Gemeinschaft haben. Und diese Gemeinschaft können wir jetzt schon erleben. in der Gemeinde seines Sohnes. Ich bin sehr dankbar, dass ich da sein konnte mit Kirsten. Ihr habt mich ermutigt. Es tut immer gut, in eine andere Gemeinde hineinzugehen und sehen, was für Probleme ihr habt zu kämpfen, wie wir auch in Zürich. Es ist war eine Ermutigung für mich. Und wenn wir Gäste unter uns heute Morgen haben, wenn ihr die Gemeinde Christi noch nicht kennt und wenn ihr Jesus Christus noch nicht kennt, bleibe dran, lerne ihn kennen. Ihr braucht dieses Wasser. Ihr braucht das ewige Leben. Amen.